Gut, dann können wir das so lassen und dann werde ich nochmal sprechen. Ich warte jetzt noch einen kleinen Moment, bevor ich anfange, weil wir haben noch nach meiner Uhr 2 Minuten. Ja, ich denke, dann kann ich anfangen. Ich begrüße Sie also zu meiner 2. Vorlesung in dieser Vorlesungsreihe, eigentlich politisches Denken und Philosophie im 20. Jahrhundert, und muss mich entschuldigen, dass ich immer noch im 19. Jahrhundert zugange bin. Das hängt mit einer Tatsache zusammen, die Martin Heidegger einmal überpointiert hat, nämlich in einer philosophischen Frage steht immer die ganze Philosophie in Frage. Also die Art und Weise, wie philosophiert wird, wie die grundlegenden Begriffe gebildet werden und so weiter. Und da ist Elaboriertheit, also Ausführlichkeit und Ausdrücklichkeit, gefragt. Das möchte ich gleich zum Anlass nehmen, dass ich auf erstens bedauere, dass ich letztes Mal dann die versprochene Fragestunde nicht mehr vorgesehen habe, weil die Zeit verstrichen war. Zweitens Johannes Oehme, danke, dass er mir per E-Mail Fragen zugestellt hat, auf die ich jetzt gleich eingehen will. Und dann gibt es ihm natürlich die Gelegenheit zur Rückfrage. Erstens fragt er nach dem starken Begriff des Scheiterns der Revolution. Also ich bin da dessen durchaus bewusst, dass auch gescheiterte Revolutionen, ich habe näher erlebt, die Revolution in Portugal 1974, tiefgreifende Auswirkungen haben. Also Portugal ist keineswegs nach dem Scheitern der Revolution zu dem Zustand zurückgekehrt, in dem es vor 1974 gewesen ist. Und das gilt selbstverständlich auch für die russische Revolution, für die kubanische Revolution oder für die chinesische Revolution trivialerweise. Also das Scheitern bezieht sich in der Tat auf das Scheitern des ursprünglichen revolutionären Projektes, was ein bisschen mehr ist als das, was die Revolutionäre sich gewünscht haben, sondern das war ja ein theoretisch artikuliertes Projekt und das ist, denke ich, gescheitert. Zweitens, insofern ist natürlich die Sowjetunion hier ein zentrales Beispiel, weil wir hier sozusagen in besonders reiner Form eine theoretisch vorab ausgearbeitete Konzeption der Revolution gehabt haben, an der sich dann auch das Scheitern feststellen lässt. Wobei die Frage, wann die Revolution in der Sowjetunion gescheitert ist, selber ein ganz spannender Diskussionsgegenstand ist, auf den ich jetzt aber nicht eingehen möchte. Dann zweitens die Frage, warum ist für mich 1870 eine größere Zäsur als 1848? Erstmal möchte ich dazu sagen, das ist gar nicht die These, sondern die These ist, dass die Periode oder die Epoche, die wir diskutieren wollen, 1870 anfängt und in der Zeit von 1848 bis 70 wir das mit einer sogar weltweiten Übergangs- und Umstrukturierungskrise zu tun haben, die vielleicht noch ein bisschen weiter in die 40er Jahre vorher zurückgeht und die etwa auch, zu der etwa auch der indische Aufstand von 1853, der amerikanische Bürgerkrieg oder der chinesische Boxeraufstand gehört. Dann gibt es noch die Detailbemerkung, die Restauration nach 1815 hat in der Tat sowohl reaktionäre Kräfte unterdrückt, die hinter die neuzeitliche Aufklärung zurück wollten, als auch Kräfte, die diese neuzeitliche Aufklärung und die in ihr versprochene Befreiung konsequenter einforderten. Man könnte das sehr vorsichtig als rechte und linke Kräfte bezeichnen oder rechtsextreme und linksextreme Kräfte. Aber diese Topik von links und rechts erfasst das nur in Grenzen, weil die ist damals konstituiert worden eigentlich für die etablierten politischen Kräfte als Beschreibung der Sitzordnung im französischen Parlament und lässt sich eigentlich auf diese sozusagen radikaleren Bewegungen nur immer mit gewissen Schwierigkeiten anwenden. Das war jetzt meine Antwort. Wenn Johannes Oehme da ist, hat er jetzt die Gelegenheit, nachzufragen. Okay, dann kommen wir also jetzt zu der Darstellung. Zur Periodisierungsfrage bin ich jetzt nochmal entsprechend diesem Wort von Heidegger, dass in einer Frage eben das Ganze an Fragen aufscheint. Auf die Frage der Periodisierung in der Geschichte, und das ist ja eine zentrale Frage der Geschichtsphilosophie, überhaupt eingegangen. Und will einfach ein paar Hintergrundannahmen thetisch, nicht dogmatisch, aber doch thetisch hier vortragen. Ich denke erstens, dass die Menschheitsgeschichte nicht zusammenfällt mit der Hominidengeschichte. Das heißt, es gibt eine Geschichte der Hominiden, der menschenähnlichen Lebewesen, die sehr viel älter ist als die Menschheitsgeschichte. Ich werde jetzt hier keine Daten nennen, weil das ist nun wirklich nicht unser Thema. Und dazwischen liegt das Tier-Mensch-Übergangsfeld, in dem sich in der Tat Menschheitsgeschichte als etwas Neues, etwas, denke ich, qualitativ Neues, was nicht einfach Fortsetzung der bisherigen Evolutionsgeschichte ist, herausgebildet hat. Es gibt eine zweite Emergenz, ein zweites Auftreten in etwas Neuem, und das ist für mich eine ganz wichtige Hintergrundthese, eine rezente Emergenz. Da reden wir von vielleicht 10.000 Jahren oder vielleicht 15.000 Jahren, aber nicht von mir. Das ist das Auftreten von Herrschaft. Menschliche Herrschaftsverhältnisse sind rezent in der Menschheitsgeschichte, was natürlich sozusagen bestimmte Anthropologien dann auch eine Gegenthese entgegenstellt, die eben sagen, weil der Mensch ein krummes Holz ist, deswegen hat er von Anfang an Herrschaftsverhältnisse gebraucht. Eine nüchterne Untersuchung früher Formen menschheitlicher Vergesellschaftung und auch noch bestehender indigener Gesellschaften, das hat Christian Sigrist vor allen Dingen unter dem Titel akephale Gesellschaften, also kopflose Gesellschaften, ist etwas als Begriff verrückt ist, aber es gibt da wirklich eine wichtige und auch belastbare Untersuchungsergebnisse in der Literatur, die diese These von dem rezenten Charakter menschlicher Herrschaftsverhältnisse doch erheblich untermauern. Das ist natürlich nicht unstrittig, Aber was wäre an solchen Thesen schon unstrittig, zumal alle diejenigen, die für die Fortsetzung von Herrschaftsverhältnissen eintreten, das mehr oder minder als unveränderlich ideologisieren, das ist ja eine der Legitimationsstrategien von Herrschaft, das mit großer Anstrengung bestreiten. Innerhalb der Menschheitsgeschichte, die ich jetzt nicht periodisieren will, weil das ist eine ganz komplizierte Aufgabe und sicher ist, dass die sozusagen tradierten Einteilungen der Menschheitsgeschichte seit Scaliger gibt es das, aber es geht auch weiter zurück. In der Antike gibt es auch schon solche Vorstellungen, etwa die goldenen, erzenen, eisernen, bronzenen oder erzenen und eisernen Zeitalter, ne, die wir schon in der griechischen Antike finden. Das will ich aber jetzt nicht thematisieren, sondern nur als Hintergrund, dass ich davon ausgehe, dass wir etwa ab dem 16. Jahrhundert eine Großepoche haben, weltweit übrigens, die wir als Neuzeit begreifen und innerhalb dieser Epoche seit etwa 1870 die Moderne. Die Amerikaner haben von der Modern Era gesprochen, in der Kunstgeschichte gibt es auch entsprechende Rede von der Modernen, die schlage ich vor, hier geschichtsphilosophisch zu verwenden. Und dass es eben immer wichtig ist, bei diesen Epochen und Periodeneinteilungen und Großepocheneinteilungen die Übergangszeiten entsprechend herauszustellen. Es gibt eine bedeutende Übergangszeit etwa zwischen 1350 und 1550 in Europa. Hier sind wir jetzt wirklich mit der europäischen Geschichte zugange, in der Verallgemeinerung von Geldwirtschaft, Ausbreitung von Lohnarbeit, die Entwicklung und Akkumulation von Handels- und Agrarkapital, die Entdeckung, ich will an der Stelle durchaus einfügen, dass es da eine schöne Differenz zwischen der spanischen und der portugiesischen Begrifflichkeit gibt. Die Spanier sprechen von den von der Conquista, der Eroberung, und die Portugiesen sprechen von den Descobrimentos, den Entdeckungen, für denselben Vorgang. Es ist zwar immer so, dass die Portugiesen und die Spanier bei wichtigen Begriffen sozusagen versuchen, den Begriff von unterschiedlichen Gesichtspunkten auszubilden, aber hier ist es, glaube ich, für das Begreifen dessen, was in diesem Prozess geschehen ist, von Bedeutung. Hier gehört auch die Reformation. Dann als kleine Übergangsperiode würde ich eben beurteilen die Zeit von etwa 1848 bis 1870 und eben nicht nur in Europa. Die 48er Revolution in Europa, von der haben wir schon gesprochen. Der US-Bürgerkrieg, der indische Aufstand von 1853, die russische Regimekrise nach der Niederlage im Krimkrieg, der Boxer-Aufstand in China und die Liste ließ sich verlängern. Hier haben wir das mit einer Epochenkrise zu tun, die dann durch die Konstellation der Moderne, die etwa 1870 zusammengekommen war, die Pariser Kommune, kann man hier als sozusagen ein letztes Aufbäumen in Richtung einer Alternative interpretieren, die diesen Übergang geprägt hat. Problem dabei sind immer die Bezugsstrukturen und Ereignisse, die Herrschaftsformen und die Hegemonieverhältnisse. Auf die wird man sich beziehen müssen. Nur wenn man das tut und einen solchen Bezug auch klar herausstellt, dann kann man solche Periodisierungen gewinnen, weil gewissermaßen einfach nur aus der Empirie des historischen Materials ergeben sich solche klaren Epochengliederungen eben nicht. Sondern hier muss man sozusagen was dazu denken und dazu fragen. Und das war jetzt sozusagen, weil die Frage aufgeworfen worden war, warum ich 1870 und nicht etwa 1914, 1848 in einer anderen Funktion als 1870 bestimme. Das war der Hintergrund. Ich hoffe, das ist dann damit etwas verständlich. So, was mich jetzt interessiert ist, und Sie haben recht, das ist jetzt erstmal eurozentrisch gedacht, aber die Welt, die sich da konstituiert, ist objektiv eurozentrisch. Was nicht heißt, dass alles, was passiert, von Europa ausgeht, aber Europa speziell das britische Empire, ist weltweit hegemonial und sozusagen im Konfliktfall in der Regel bestimmt. Die Revolution von 48 ist insofern in der Tat ein wesentlicher Bruch, als in ihr, wieder dieser Begriff, der Gedanke oder das Konzept oder das Bestreben einer europäischen demokratischen Revolution in nationalstaatlichen Formen historisch gescheitert ist. Es gibt eine kleine Ausnahme, da werden die anwesenden Schweizer mich wahrscheinlich verprügeln, aber 1848 gelingt in der Schweiz eine demokratische Revolution, die die Kantonaldemokratie, die in Grundzügen immer noch besteht, geschaffen hat. Das ist aber die große Ausnahme von der europäischen Regel. Die Philosophien, das ist jetzt, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, haben sich dann angesichts dieses revolutionären Prozesses sowohl verhalten. Ich habe schon letztes Mal darauf hingewiesen, dass die Hegel-Schule ganz massiv in die sozusagen konstitutionalistischen Formen der demokratischen Revolution in Deutschland investiert hat. Aber auch die verschiedenen neuen Formen der Philosophie, die sich in den 1860er und 1870er Jahren dann entwickeln, verhalten sich zu diesem revolutionären Prozess, verhalten sich zu diesem Bruch im 19. Jahrhundert, wie Karl Löwith das in seiner einflussreichen Untersuchung von Hegel zu Nietzsche genannt hat. Allerdings in einer oft für Philosophen charakteristischen Form. Nämlich entweder im Beschweigen, das gilt für die größten Teile der akademischen Philosophie, die über die revolutionären, realen historischen revolutionären Prozesse einfach nicht reden, oder in Gestalt der Karikatur. Friedrich Nietzsche, wenn der von den revolutionären Prozessen seiner Zeit redet, die kommen dann immer nur als sozusagen blinder Mob und kulturlose Masse vor, die bei ihm elitären Ekel auslöst. Was da wirklich passiert ist, davon hat er offenbar keinerlei Ahnung, worum es da geht. Das ist ihm völlig fremd geblieben. Und das ist ganz typisch, dass die Philosophen zwar sich auf diesen revolutionären Prozesse beziehen, aber überhaupt nicht verstehen, worum es hier geht. Und das sagt etwas über die Philosophie. Die Philosophie ist nicht nur bei Hegel Staatsangelegenheit. Und das heißt, sie ist eine Praxis im Kontext der Reproduktion staatlicher Herrschaft. Die Philosophie der Neuzeit wäre dann also auch zu entziffern als eine Praxis im Dienst der Herausbildung, Durchsetzung und Stabilisierung des modernen Staates. Von da aus ist es extrem unwahrscheinlich, dass die neuen Philosophien, die unpolitisch daherkommen, etwa der Positivismus, etwa die neuen Formen von Lebensphilosophie, die sich entwickeln, das sind die beiden ganz großen Entwicklungen, dass die so unpolitisch sind, wie sie auftreten. Im Fall des Positivismus ist das relativ klar. Zentrales Motto von Auguste Comte, des Begründers des Positivismus, ist »Il faut terminer la révolution«. Man muss endlich die Revolution zum Ende bringen. Also von da aus ist der Bezug explizit. Bei Henri Bergson oder Friedrich Nietzsche oder Wilhelm Dilthey als sozusagen Galionsfiguren der neuen Lebensphilosophie ist dieser Bezug nicht so explizit. Wie gesagt, es gibt den Degout gegenüber dem Einbruch der Masse in die Politik, der ist bei allen drei Autoren sozusagen deutlich zu greifen. Aber es gibt nicht eine Bezugnahme auf den revolutionären Prozess als solchen. Aber es gibt die Affirmation einer trotz allem herrschaftstragenden Vernunft. Also die Affirmation von Herrschaft als vernünftig begründet. Das ist der Beitrag, den auch die neuen Philosophien in dieser Übergangszeit geleistet haben. Was als nächstes anzusprechen wäre, ist das Zerbrechen der bis dahin doch noch, wenn auch prekär bestehenden Einheit der europäischen Philosophie. Wobei diese Einheit der europäischen Philosophie sich sozusagen mit Modulationen bis in die USA und nach Kanada erstreckt. Dieses Zerbrechen der Einheit, da hat man oft gedacht, das wäre schon geschehen, als die Philosophen angefangen haben, in ihren unterschiedlichen Muttersprachen, Vernacular, wie man im Englischen sagt, zu schreiben. Also erster Schub bei den Renaissance-Humanisten, zweiter Schub in der Aufklärung, wo dann Philosophen Vorlesungen und Bücher in ihrer Muttersprache veröffentlichen. Das scheint mir aber im Rückblick wenig plausibel zu sein. Denn bis in das 18. Jahrhundert hinein und gibt es die Form der parallelen Veröffentlichung. Autoren veröffentlichen ihre Werke im 17. Jahrhundert noch auf Latein und in der Muttersprache. Thomas Hobbes ist da ein prominentes Beispiel, aber auch Spinoza hat einschlägige holländischsprachige Veröffentlichungen offenbar gehabt. Leibniz ist ein weiteres Beispiel, wobei bei ihm dann schon der Übergang ins 18. Jahrhundert insofern geschieht, als eben Französisch publiziert wird, als Lingua Franca der Philosoph. Aber auch wenn wir uns die Geschichte des frühen 19. Jahrhunderts oder des späten 18. Jahrhunderts ansehen, wo dann nicht mehr parallel produziert wird. Also Kant veröffentlicht seine Kritik der reinen Vernunft nur auf Deutsch, nicht auf Französisch, nicht auf Latein. Gibt es doch eine intensive internationale Rezeptionstätigkeit. Also es wird kräftig übersetzt und es kommen auch Leute aus den verschiedenen europäischen Ländern in die anderen. Und etwa der deutsche Idealismus wird durchaus auch in Frankreich oder in Großbritannien zur Kenntnis genommen. Das bricht, wenn ich mir das jetzt richtig überlege, erst wirklich auseinander in dieser Periode nach 1948, als eben nicht mehr nur die Sprachbarriere existiert, die dann natürlich den philosophischen Austausch einer philosophisch informierten Elite vorbehalten haben, sondern darüber hinaus die Vorstellung sich ausbreitet, dass am eigenen Wesen die Welt genesen müsse. Ne? Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Die Engländer sprechen von the white man's burden und damit meinen sie ihre britische Bürde, also da sind die Franzosen und die Deutschen nicht mit gemeint. Und die Franzosen sprechen von der Mission civilisatrice, also der zivilisatorischen Mission, die Frankreich in der Welt zu erfüllen haben. Das ist immer nach außen gerichtet. Also es geht darum, die nicht-europäischen Länder mit diesem Wesen zu beglücken, aber gewissermaßen mit dem Rücken zu den anderen imperialen Kollegen. Die Deutschen wissen natürlich, dass es die Engländer und die Franzosen gibt und die Franzosen, die Engländer wissen und die Briten wissen das auch. Aber sie beginnen systematisch einander zu ignorieren und tatsächlich einen nationalen Kultur- und Philosophieraum zu konstituieren, der dann auch jeweils seine eigenen Klassiker hat, jeweils die anderen Kollegen nicht mehr zur Kenntnis nimmt, beziehungsweise als feindlich behandelt. Also dieses Auseinanderbrechen der Kommunikationsräume, denke ich, ist in dieser Periode der imperialistischen Konkurrenz der führenden Staaten dann auch deutlich zu beobachten. Was in dieser Zeit ebenfalls stattfindet, darauf habe ich schon, glaube ich, hingewiesen, ist die Vereinzelwissenschaftlichung. Also meine Generation hat ja, wenn ich das richtig sehe, den Begriff des Fachidioten dafür geprägt, also des Menschen, der ganz viel über seine Spezialität weiß, aber nichts mehr darüber, was diese Spezialität im Gesamtzusammenhang bedeutet. Das ist natürlich ein polemischer Blick auf den Prozess. Der Prozess ist erst einmal ein mehr oder minder doppelter. Erstens ein Prozess der Professionalisierung. Ich habe schon darauf hingewiesen, im Englischen wird der Begriff Scientist in den 30er Jahren von William Newell zum ersten Mal eingeführt. Im Deutschen spricht man von Wissenschaftlern, während im Französischen, wie an einem Buchtitel von Louis Althusser aus den 1960er Jahren erkennbar ist, der Begriff des Savants, des Gelehrten, noch immer nicht außer Gebrauch ist, weil dort eben der Prozess der Modernisierung von Forschung und Lehre andere Formen angenommen hat. Auch wenn er natürlich stattgefunden hat, aber sozusagen an der begrifflichen Differenz lässt sich erkennen, dass hier etwas im 19. Jahrhundert etwas Wichtiges passiert ist. Also Professionalisierung von Wissenschaft, das heißt, es gibt Menschen, die eben, wie Max Weber das dann sagen würde, von der Wissenschaft leben und für die Wissenschaft leben. Diese Professionalisierung geht dann Hand in Hand mit der Spezialisierung. Das ist klar, wenn man sozusagen professionell Wissenschaftler wird, dann muss man eigentlich auch sich auf ein bestimmtes Gebiet wirklich verstehen. Die fluktuierende Neugier des Dilettanten ist dann nicht mehr geeignet als Grundlage der eigenen wissenschaftlichen Tätigkeit. Und so kommt es auch im 19. Jahrhundert, und ich denke, da ist die deutsche Entwicklung ganz charakteristisch, aber man könnte hier auch heranziehen die französische, wo es dann zu Aufteilung der Akademie der Wissenschaften kommt, wo es dann unterschiedliche Klassen gebildet werden, auch übrigens im deutschen Bereich. Es gibt eine naturwissenschaftliche und eine geistwissenschaftliche Klasse in der Akademie der Wissenschaften. So wie der in der philosophischen Fakultät sich eine naturwissenschaftliche, eine geistwissenschaftliche Abteilung herausbildet. Und dann einzelne Institute und Seminare, die oft erstmal nicht mehr waren als ein abschließbarer Schrank oder ein besonderer Raum, in der eben bestimmte Sachen gelagert wurden, die dann aber auch zunehmend der Ort werden, an dem Wissenschaftler beschäftigt und eingestellt werden. Man ist dann nicht mehr Professor einfach für Philosophie und macht dann irgendwas, was da so im Rahmen der Grundausbildung anfällt, sondern man ist dann eben Philologe, Historiker, physikalischer Forscher, biologischer Forscher und so weiter. Und dieses wird auch zu entsprechenden spezialisierten Karrieren. Das hat, und ich denke, das kann man bereits in der Hegelschen Philosophie studieren, für die Philosophie natürlich eine große Bedeutung. Die Philosophen können nicht länger behaupten, sie würden die Gesamtheit des Wissens sozusagen jeweils individuell produzieren. Sondern, und das ist sozusagen die Hegelsche Variante, sie beziehen sich darauf, dass vielfältiges Wissen tatsächlich produziert wird und dass es ihnen als Philosophen möglich ist, gewissermaßen den Zusammenhang zu konstruieren, der dieses Wissen dann sozusagen in seiner Bedeutung für die menschliche Gesellschaft und so weiter und so fort dechiffrierbar macht. Aber auch schon hier ist, auch schon bei Hegel ist der Gedanke, dass es eben Spezialisten gibt, die bestimmte Sachen herausgefunden haben. Hegel zitiert die auch und bezieht sich dann darauf. und dass sozusagen ernsthaftes Philosophieren nicht mehr einfach ja, sozusagen bei sich selber bleiben kann und die Gedanken, die diese arbeitsteilige Forschung, die zu Hegels Zeiten noch sehr schwach entwickelt war, aber schon existierte, etwa in der Geschichtswissenschaft, in der politischen Ökonomie, was er auch sehr zur Kenntnis genommen hat, in der Rechtswissenschaft und in den Staatswissenschaften, was damals hieß Kameralistik, nur als Stichwort. Diese Syntheseleistung wird aber nach 1948 problematisch. Ich will jetzt nicht antizipieren, wie das dazu kommt, aber es wird deutlich, dass es der Hegelsche Anspruch, sozusagen Vernunft überall hinzubringen und überall den vernünftigen Zusammenhang zu rekonstruieren, zu einer Überanstrengung der Philosophie gegenüber den Altwissenschaften führt. Der Begriff des Fachidioten kommt genau aus diesem Problem. Einerseits kann man den Chemiker vorwerfen, dass er eben nur darüber nachgedacht hat, wie bestimmte Verbindungen funktionieren und nicht darüber nachgedacht hat, was es bedeutet, Giftgas zu produzieren. Fritz Haber, Nobelpreisträger für Chemie im 20. Jahrhundert, ein prominentes Beispiel dafür. Und ich denke, das ist ein ernsthaftes Problem. Da kann man nicht einfach sagen, das ist halt so, kann man nichts machen, sondern da muss man drüber nachdenken, wie diese Fragen des Zusammenhangs in den Wissenschaften selber zur Geltung gebracht werden können. Aber sie lassen sich eben nicht mehr dadurch zur Geltung bringen, dass dann ein Philosoph kommt und den Gesamtzusammenhang darstellt, sondern hier muss die Philosophie ein neues Verhältnis zu den Einzelwissenschaften beginnen. Das wird dann von den unterschiedlichen neuen Philosophien in der Regel so angegangen, dass gesagt wird, ja, es gibt die wissenschaftliche Forschung, die produzieren wissenschaftliche Erkenntnisse und wir zeigen, wie sie das machen. In unterschiedlichen Formen wird damit Philosophie spezialisiert und reflexiv. Sie unterstellt, dass es eben eine wissenschaftliche Forschungs- und Lehrpraxis gibt und macht sich anstellig, die Voraussetzungen aufzudecken, die die Wissenschaftler in ihrer Praxis machen, ohne sie weiter zu hinterfragen, zu begründen, zu reflektieren. Das ist so die Grundreaktion darauf. Und natürlich stellt sich die Frage, ob damit nicht, so hat das ja Georg Lukács dann formuliert in seinem berüchtigten Buch über die Zerstörung der Vernunft, ob nicht damit schon, indem der Hegelsche Anspruch, gewissermaßen den vernünftigen Gesamtzusammenhang vernünftig zu rekonstruieren, aufgegeben wird, ob nicht damit schon eigentlich das zentrale Moment von Vernunft zerstört sei. Nämlich das zentrale Moment, die Frage zu beantworten, was bedeutet das alles? Und was bedeutet das alles, heißt dann auch immer, was ist, wenn das bedeutet, zu tun? Und damit wird fraglich, ob die Philosophie eine Antwort auf Fragen wie die nach dem Sinn der Geschichte oder dem Sinn des Lebens geben kann. Und in der Tat, bei Hegel war das noch ganz klar, dass sie das kann, wenn auch sozusagen in beständiger, erneuter Rezeption der Einzelerkenntnisse. Dieses wird, wenn die Philosophie nur noch herausfinden kann, wie die Wissenschaften tun, was sie tun und warum sie dabei unter welchen Bedingungen erfolgreich sind, gibt es diese Antwort nicht mehr. Was Lukács dann, denke ich, mit der Frage assoziiert hat, kann man dann noch sozusagen den Gesamtzusammenhang kritisieren, wenn es nicht möglich ist, zu sagen, auf was das alles hinausläuft, was es bedeutet und was das für unsere Praxis nach sich zieht. Kann man dann noch sagen, die Verhältnisse, so wie sie sich entwickeln haben, sind klassische Denkfigur in Anschluss an Hegel, widersprüchlich und diese Widersprüche müssen anders gelöst werden, als dass man immer neue Bewegungsformen für diese Widersprüche findet, also etwa revolutionär gelöst werden. Also diese Frage nach der Revolution und nach dem Anspruch der Philosophie auf Antworten auf die Fragen des Gesamtzusammenhangs hängen in der Tat zusammen. Wenn man aber nicht mit Lukács zu einem gewissermaßen materialistisch gewendeten Hegel, was immer das dann bedeuten soll, zurück will, dann gibt es hier an dieser Stelle eine wirkliche Schwierigkeit. Denn der Anspruch, gewissermaßen die Gesamtheit der einzelwissenschaftlichen Forschung, und sei es auch nur die über Geschichte und Gesellschaft, verbindlich zusammenzufassen und damit der Anspruch als Philosoph der Gesellschaft zu sagen, was sie denn letztlich historisch verwirklichen muss, wenn man den aufgibt, wird man damit nicht automatisch affirmativ, muss man damit nicht die gegebenen Verhältnisse hinnehmen, nur weil sie gegeben sind. Ich denke nicht, dass das der Fall ist, aber das ist das Problem, das hier in dem Verhältnis von Philosophie und Einzelwissenschaften sozusagen mittransportiert wurde und das in bestimmter Weise für solche kritischen Ansätze wie den Marxismus oder die Psychoanalyse historisch schicksalhaft geworden ist, weil sowohl der Marxismus als auch die Psychoanalyse nicht in das Raster der Einzelwissenschaften gepasst haben, wie es sich dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts herausgebildet haben, aber auch nicht als Philosophien artikuliert werden konnten. Sie waren etwas anderes, das schwer zu orten war, und es ist ihren Vertretern dann auch immer wieder passiert. Ich habe Georg Lukács aus der marxistischen Tradition zitiert, ich könnte Jacques Lacan aus der psychoanalytischen Tradition zitieren. Es ist ihren Vertretern immer wieder passiert, gewissermaßen an die Stelle der Philosophie zu treten und hier einen solchen Synthese- und Autoritätsanspruch zu erheben, was eine wichtige Implikation hat. Wenn es denn richtig ist, dass die Geschichte immer von Menschen gemacht wird, wenn auch unter vorgefundenen Bedingungen, wie Marx gesagt hat, die haben, denken sich ja auch was dabei. Die haben ja auch eine Fähigkeit zu handeln, Projekte zu machen, Entwürfe zu machen. Und ist es möglich, den historischen Prozess oder ein politisches Programm zu begreifen oder zu entwickeln, ohne dass diese handelnden Menschen dabei eine wesentliche Rolle spielen? Und genau da liegt die Schwierigkeit mit dieser Art von sozusagen philosophischer Ersatzlösung, die ja im Marxismus in unterschiedlichen Formen, sowohl im Marxismus-Leninismus als auch im kritischen Marxismus, eine große Rolle gespielt hat und die auch in der Psychoanalyse, auch dort in unterschiedlichen Formen, sowohl im sozusagen in der Ultraorthodoxie Jacques Lacans als auch in verschiedenen reformpsychoanalytischen Ansätzen, nehmen wir Erich Fromm, eine entsprechende Rolle gespielt hat. Also dieses Problem der Vereinswissenschaftlichung als Fortschritt, also dass da Erkenntnisfortschritt produziert worden ist, das kann man eigentlich kaum bestreiten, aber auch als Zerstörung der Vernunft, weil eben dieser Frage nach dem Gesamtzusammenhang erschwert und zum Teil auch. Also Popper mit seiner These von der Stückwerktechnologie als notwendige Form der Wissenschaftlichkeit oder Grundlage der Wissenschaftlichkeit verbietet ja eigentlich die Frage nach dem Gesamtzusammenhang. Dieses wirft eben die Frage auf und warf dann auch historisch die Frage auf, welche Rolle denn die Philosophie wirklich neu übernehmen kann. Ich habe jetzt sozusagen ein paar Notizen noch dazugefügt zu den Entwicklungen in den einzelnen Ländern. Da will ich aber wirklich nur ein paar Punkte hier benennen. Schottland ist ja im 18. Jahrhundert Ort einer theoretisch-philosophischen Blüte. Schottische Theoretiker und Philosophen sind damals die Spitzen der geistigen Entwicklung. Ich zitiere nur drei, nämlich Adam Smith, der die klassische Formulierung der klassischen politischen Ökonomie vorlegt. Adam Ferguson, der, man könnte sagen, Begründer des historischen Materialismus in seiner Theorie der modernen bürgerlichen Gesellschaft, in ihrem Spannungsverhältnis zwischen Commercial und Civil Society wird, der sowohl für Hegels Konstruktion des Verhältnisses von bürgerlicher Gesellschaft und Staat den Ausgangspunkt bietet, als auch für die marxische Kritik daran eine zentrale Rolle gespielt hat. Und eben als dritten David Hume, der von Kant als Alleszermalmer bezeichnet wurde, weil er eben einen derartig tiefen Schnitt der Hinterfragung gegen die Tradition der europäischen Neuzeit gesetzt hat. Alle drei waren in Schottland, aber diese schottische Blüte ist eigentlich schon zu Zeiten der Französischen Revolution vorbei. Da geschieht nichts mehr Neues, das hält sich noch eine Weile, aber so um 1800 ist das Provinz, da ist die schottische Philosophie nur noch eine akademische Veranstaltung, was wissenschaftsgeschichtlich wichtig ist, weil diese Art von akademischer Veranstaltung von Philosophie und Gesellschaftswissenschaften prägt dann die neuen Universitäten in den USA weitgehend, bevor die dann den deutschen Idealismus rezipieren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und sie prägt eben auch in Schottland die Akademia, die damit relativ modern bleibt. Aber sozusagen als dynamische Kraft neuer kritischer Gedanken ist Edinburgh oder die Gruppe der Theoretiker aus Edinburgh damit abgetreten. In den 30er Jahren kommt es zu einer etwas witzigen Anekdote, nämlich die Ricardo-Schule, die treffen sich zu einer Reihe von wichtigen und interessanten Diskussionen und beschließen dann schließlich, jetzt haben sie alles diskutiert, was da zu diskutieren war und soweit man da Antworten finden konnte, haben sie gefunden. Soweit sie nicht gefunden haben, kann man sie vermutlich nicht finden und beschließen, sich als Schule aufzulösen. Das ist der Endpunkt der klassischen politischen Ökonomie. Es treten jetzt zugleich neue Kräfte auf dem Feld der Wissenschaften von Geschichte und Gesellschaft auf. Es gibt die ersten Proletarier, die als Theoretiker auftreten. Thomas Hodgkin ist hier ein Name, den man nicht vergessen sollte. Aber es gibt noch ein paar mehr. Es gibt auch in Frankreich entsprechende Ansätze von theoretisch arbeitenden Arbeitern, die eben versuchen zu begreifen, was das denn so ist mit der kapitalistischen Ökonomie. Es gibt, das ist einigermaßen erforscht, da könnte man auf Literatur verweisen, es gibt auch gleichzeitig die ersten feministischen Theoretikerinnen, die mehr tun als nun einfach wie Olympe de Gouges, Gleichheit der Behandlung von Frauen und Männern, die Frauenrechte einfordern, sondern die tatsächlich anfangen, theoretisch und empirisch die Verhältnisse, unter denen Frauen leben, zu rekonstruieren und zu kritisieren. Einen Namen will ich hier nur nennen, Harriet Taylor, Lebensgefährtin von John Stuart Mill, die durchaus, wie wir inzwischen wissen, hier durch einen eigenständigen Beitrag geleistet hat. Aber sie ist keineswegs die Einzige. Sowohl im Saint-Simonismus als auch sozusagen an den Rändern der britischen Reformphilosophen, der Radical Philosophers, findet sich ein feministischer Flügel, der auch interessante und wichtige weiterführende Ergebnisse erzielt hat, die jetzt erst in den letzten Jahrzehnten angefangen worden sind, aufzuarbeiten. Und noch weiter sozusagen verschüttet und verdrängt, das ist auch die Zeit der ersten, wie soll man sagen, peripheren Denker und Forscher. Sowohl aus der Erfahrung der Revolution von Haiti beziehungsweise aus dem Kampf um die Abschaffung der Sklaverei, als auch in Indien und China, gibt es in der damaligen Zeit die ersten Versuche, gewissermaßen das neue Instrumentarium von Philosophie, Wissenschaft, Geschichtsschreibung, auf das Durchdringen der eigenen Abhängigkeit und der Unterworfenheit anzuwenden. John Stuart Mill, muss man sagen, den Marx immer wegen seiner Seichtigkeit kritisiert. Das ist aber unfair, weil John Stuart Mill ist sicherlich derjenige, der gewissermaßen der klassischen politischen Ökonomie nochmal eine Lebenszeitverlängerung von einigen Jahrzehnten dadurch gewährt hat, dass er sie einerseits fortsetzt, wenn auch in zentralen Fragen, wie Marx sagen würde, vulgarisiert, andererseits aber erweitert durch ein Zurkenntnisnehmen dieser neuen Ansätze, also sowohl der proletarischen Theoretiker als auch der feministischen, als auch der subalternen kolonialen Theoretiker, die damals aufgetreten sind. Durch seine Beziehung mit Harriet Taylor ist er, was die Feministinnen angeht, informiert. Die britischen Theoretiker waren ja in aller Öffentlichkeit greifbar und als Herausforderung für die klassische politische Ökonomie auch identifizierbar. Und er selber war im India Office, also in der Kolonialverwaltung, beruflich tätig, bevor er Parlamentsabgeordneter war. Also war auch mit dieser Problematik durchaus vertraut. Von da aus ist es eben auch keine Überraschung, dass er versucht hat, hier nochmal einen tragfähigen Zusammenhang zu rekonstruieren, der allerdings, das muss Marx zugegeben werden, ausgesprochen, sagen wir mal, oberflächlich konstruiert ist und nicht die konstitutiven Widersprüche angeht, sondern sie eher zu überspielen versucht. Aber sicherlich ist, wenn man den Beitrag der britischen Tradition zu der Herausbildung sozusagen der neuen geistigen Konstellation in den 60er und 70er Jahren europaweit diskutieren will, John Stuart Mill von schwer zu überschätzender Bedeutung. Ich habe schon darauf hingewiesen, sogar der Begriff Geisteswissenschaften kommt aus der sehr einflussreichen Übersetzung seiner Logik. Frankreich, nach dem Scheitern der großen Revolution, zum Scheitern der Revolution habe ich mich ja eingangs schon geäußert, ist ein Punkt, der auch ganz stark verdrängt und vergessen ist, dass es eben schon in der Spätzeit der Französischen Revolution die Herausbildung der Schule der Ideologue, Destutt de Tracy ist der bekannteste, aber Cabanis und andere gehören ja auch hierher, auch die Frühgeschichte der Psychiatrie, die ja inzwischen Prominenz bekommen hat durch die Arbeiten von Michel Foucault, gehören hier diesem Zusammenhang an, die dann auch zum ersten Mal, was für mich interessant ist, eine Sektion der politischen und moralischen Wissenschaften innerhalb der Französischen Akademie der Wissenschaften aufgemacht haben, die dann wieder geschlossen wird nach der Revolution, aber dort gibt es den ersten Versuch, sozusagen die neuen Wissenschaften von Geschichte und Gesellschaft umfassend zu bearbeiten. Man kann sagen, dass das in der Tat noch ganz stark von philosophischen Vorgaben geprägt ist, im Sinne eines, ja, wie soll man sagen, Psychologismus, im Sinne einer Assoziationspsychologie, die damals eben die runde philosophisch geprägte Psychologie beherrscht, noch im Anschluss an die wegweisenden Vorentscheidungen, die John Locke in seinem Essay on Human Understanding getroffen hat. Es gibt in Frankreich seit den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts eine intensive Auseinandersetzung über die Bedeutung der Französischen Revolution. Und sowohl unter den Verteidigern der Französischen Revolution als auch unter den konterrevolutionären Kritikern sind Autoren, die im 19. Jahrhundert Schule gemacht haben. Ich will jetzt hier nicht zwei Listen da machen, weil das dann noch nur unvollständig wäre, aber hier sollte man die meisten Kontroversen, die dann das 19. und zum Teil auch noch das 20. Jahrhundert beschäftigt haben, lassen sich in diese Zeit zurückverlegen. Dasselbe gilt übrigens auch natürlich für Deutschland, aber Frankreich ist hier sicherlich, das war das Land, wo die Ereignisse stattgefunden haben, in erster Linie und pionierhaft dabei. In Frankreich kommt es auch dann zu einer Wiederaufnahme der schottischen materialistischen Geschichtsschreibung. Ich habe schon darauf hingewiesen, Adam Ferguson und John Stuart Mill, also eine Geschichtsschreibung, die die Ergebnisse der klassischen politischen Ökonomie dazu benutzt, historische Prozesse aufzuschließen. Dieses wird in der französischen Geschichtsschreibung der 20er und 30er Jahre zu einer richtigen Klassengeschichtsschreibung ausgebaut. Also Marx selber hat darauf hingewiesen, die These, dass die Geschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen sei, sei gar nicht spezifisch, sondern das hat er von dieser Periode der französischen Geschichtsschreibung einfach nur übernommen und weitergeführt. Damit wird in Frankreich ein weiterer Schritt gemacht. Man kann jetzt darüber diskutieren, wie richtig oder falsch der Schritt war, aber methodisch zentrale Konzepte der Gesellschaftswissenschaften, nämlich den Klassenbegriff, der eben kein bloßer Schichtbegriff ist. Also es geht um Klassenverhältnisse als Herrschaftsverhältnisse, das ist den Autoren damals noch völlig klar, den zu benutzen, um historische Prozesse tatsächlich in ihren Mechanismen zu begreifen. Also nicht bloß zu erzählen, was passiert ist, sondern zu erklären, aufgrund welcher Mechanismen, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Kräfteverhältnis welches Resultat eingetreten ist. Das ist der Anspruch dieser wissenschaftlichen Geschichtsschreibung, der dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch heftig bestritten worden ist. Gerade in Deutschland hat sich die Schule durchgesetzt, die gesagt hat, wir können in der Geschichte gar nichts erklären, sondern wir sind nur darauf zurückgeworfen, zu beschreiben, was geschehen ist. Es gibt in diesem ganzen Prozess in Frankreich, darauf habe ich eben schon hingewiesen, in Gestalt von Auguste Comte, die programmatische Formulierung, dass die Wissenschaften, die sich dann natürlich auch zu einer Einheitswissenschaft zusammenschließen, an deren Spitze dann die Soziologie, die Wissenschaft von der Gesellschaft steht, dass die an die Stelle der Philosophie treten. Das ist das zentrale positivistische Versprechen. Positives Wissen anstelle philosophischer Spekulation. Und der Hintergrund ist vielleicht am besten greifbar in Auguste Comtes Formulierung des Drei-Stadien-Gesetzes. Zunächst einmal hat die Menschheit, wenn sie irgendwelchen problematischen Ereignissen gegenüberstand, also einer schlechten Ernte oder einem Unwetter, personale Kräfte dafür verantwortlich gemacht. Mythische Erzählungen, Götter, die griechischen Götter, zu jeder Quelle gibt es eine Nymphe, hinter dem Donner steckt Zeus und so weiter und so fort. Also die einzelnen Götter, meistens ist das dann so ein bisschen kumuliert, also nicht jedes einzelne Naturphänomen hat seinen Gott, aber die Götter haben da arbeitsteilig sozusagen sämtliche Naturphänomene zu verantworten. Das ist sozusagen die mythologische Denkfigur. Dann sagt Comte, haben die Leute eingesehen, also so kann man das nicht machen, und haben gesehen, dass es sachliche Zusammenhänge sind. Diese sachlichen Zusammenhänge haben sie dann aber metaphysisch gefasst. Es ist eben das Sein oder das Werden oder bei Thales das Wasser, aber eben das metaphysische Wasser, das dann die letzte Grundlage und Erklärung für die ganzen Erscheinungen, mit denen wir es zu tun haben, ergibt. Und im Zuge der Herausbildung der modernen Wissenschaften haben wir dann eben als Menschheit erfahren, dass es eben diese metaphysischen Erklärungen eigentlich nichts erklären, sondern dass es möglich ist, tatsächlich die wirklichen Mechanismen zu rekonstruieren, die etwa hinter der Bahn einer Kanonenkugel und den notwendigen Korrekturen, damit man mit der Kanonenkugel auch trifft, stecken. Nehmen das Beispiel, weil in der Tat die Praxis der Kanoniere und ihre Messergebnisse für Galileo in der Durchsetzung sozusagen der modernen physikalischen Erklärungsweise von Bewegung von ziemlicher Bedeutung gewesen ist. Das ist sozusagen dann die Phase der positiven Wissenschaft, und Auguste Comte meint, diese müsste man jetzt auch bezogen auf die Gesellschaft erreichen. Und die positive Wissenschaft von der Gesellschaft gibt eben an, was in einer Gesellschaft zu tun ist, und dann kann man eigentlich darauf verzichten, sich weiter politisch auseinanderzusetzen, was man denn tun solle, sondern man muss nur die Soziologen fragen, und die werden das dann einem schon erklären, und dann macht man das eben. Das ist dann die positive Politik oder die positive Gesellschaft, die dann in der Tat eine gewissermaßen zugespitzte Version des Saint-Simonschen Gedankens der Technokratie ist, wo eben wirkliches Wissen, positives Wissen, alle wichtigen Fragen, vor denen man in der Gesellschaft steht, beantwortet. In Frankreich kommt es dann, wie Sie ja wissen, nach 71 in einem etwas komplizierten Prozess zu einer neuen Republik, die dann auch trotz aller Krisen stabil bleibt und die dann der Ort ist, wo sich die moderne Konstellation von Philosophie und Wissenschaften in Frankreich konstituiert hat. Also die werden in vielen sozusagen Selbstverständigungsdarstellungen irgendwie finden, dass das zu Zeiten Descartes der Fall gewesen sei. Das ist aber nicht der Fall, sondern institutionell realisiert wurde das alles in den 70er, 80er, 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts, so wie in Deutschland eben auch das Selbstverständnis der Universität und der Geisteswissenschaften und der Philosophie in diesen Jahren ganz neu geprägt worden ist. Ich will jetzt nur, weil ich sehe schon, ich komme sonst gar nicht mehr zu der Diskussion, die wir ja auch noch führen wollten, auf die anderen Länder verweisen. Die USA als blockiertes Land des bürgerlichen Fortschritts haben erstmal im 18. Jahrhundert natürlich mit ihrer Unabhängigkeit und dem Unabhängigkeitskrieg einen enormen Sprung gemacht. Thomas Jeffersons oder Tom Paines Denken ist auch in der Philosophie Avantgarde. Aber sie haben ihr anderes verdrängt. Sie haben sich der Frage, was eigentlich die Rechte der Eingeborenen sind, nicht gestellt. Und sie haben sich auch die Frage nicht gestellt, was die Menschenrechte, die sie ja erklärt haben, für die Sklaven bedeuten. Und das war natürlich eine doppelte, gigantische Verdrängung, die dann auch sozusagen die USA als historische Kraft lange Zeit blockiert haben. Es gibt auch in den USA eine abolitionistische, also eine Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei, aber sie ist schwächer als in Großbritannien. Und sie ist lange Zeit nicht dazu in der Lage, die Südstaaten zu erreichen. Aber sie baut politische Kraft im Norden auf. Haiti ist ja in der Revolutionsgeschichte des 18. Jahrhunderts, immerhin Heinrich von Kleist hat es aufgegriffen, meistens vernachlässigt. Hier haben wir das Beispiel einer nicht-eurozentrischen Revolution. Ein Beispiel, von dem die französischen Revolutionäre gar nichts wissen wollen. Die Sklaven von Haiti, einschließlich der weggelaufenen Sklaven aus dem Binnenland, haben eben den Anspruch, Menschen, Bürgerrechte, eigener Staat und Unabhängigkeit sozusagen empörenderweise für die meisten europäischen aufgeklärten Bürger auf sich selber bezogen. Und gegen einen ungeheuren Einsatz sämtlicher Weltmächte tatsächlich auch behauptet, was denen allerdings gelungen ist, ist durch sozusagen beständige Militärinterventionen und dann auch Bestechung tatsächlich das Regime in Haiti, sagen wir mal, zu korrumpieren. Also der Aufbruch des revolutionären Regimes von Haiti ist ein relativer geblieben. Auch hier kann man von einem Scheitern sprechen, aber immerhin. Sie haben es tatsächlich geschafft, ihre Freiheit als Individuen und die Unabhängigkeit ihres Staates zu behaupten. Und das ist nicht wenig. Und das spielte für die abolitionistische Bewegung in den USA eine ganz große Rolle. Weil es eben zeigte, dass die These, dass Schwarze keinen Staat machen können, Schwarze können nicht Bürger sein, weil das sind alles Kinder. Die sind zur Selbstbestimmung und dem, was dafür erforderlich ist, unfähig, wurde durch Haiti widerlegt. Man konnte dann zwar sagen, aber so doll ist er nicht, aber ich meine, da gibt es dann auch genug Staaten in Deutschland und Europa, wo man sagen konnte, ja, so doll waren sie nicht. Na, also da ist Haiti kein Ausreißer, sondern im Rahmen dessen, was damals eben schlechte Staaten waren. Was in den USA allerdings die Entwicklung der Philosophie zunächst einmal doch stark beeinträchtigt hat, ist die andere Form der Trennung von Staat und Kirche, die für die USA gegenüber Kontinentaleuropa charakteristisch war. Die britische Form will ich jetzt hier nicht analysieren, die ist auch nochmal anders, weil in England gibt es heute noch eine etablierte Kirche, eine Established Church, und eigentlich kann man eben nur Staatsbeamter sein, wenn man dir angehört. Das ist aber durch Praxis unterlaufen und ist es inzwischen selbst so, was in Deutschland nicht so ist, dass etwa ein Sikh nicht dazu, als Motorradfahrer bei der Polizei nicht dazu gezwungen wird, einen Helm zu tragen. Weil das ist mit seinem Dutt, den er als Sikh, als gläubiger Sikh tragen muss, unvereinbar und das wird toleriert. Obwohl es immer noch die etablierte Kirche gibt. Das ist ein etwas eine verrückte Form der Trennung von Staat und Kirche, die gerade in England gilt. Aber in den USA ist eben die Form gewesen, dass der Staat sich sozusagen aus den ganzen Fragen des Glaubens zurückgezogen hat, bis auf ein Minimalchristentum. Es wird ja immer noch in amerikanischen Schulen gebetet. Aber die Glaubensfragen sind Fragen der jeweiligen Communities, die eben kirchlich definiert sind. Die irische Community ist katholisch, die persische ist dann natürlich schiitisch und so weiter und so fort. Das hat sich inzwischen eben auch auf die außereuropäischen und nichtchristlichen Communities ausgedehnt. Es gibt aber für weltanschauliche Fragen kaum einen gemeinsamen Raum dieser unterschiedlichen Communities. Das, was sich im europäischen Rahmen als staatlich oder staatsbezogene Öffentlichkeit herausgebildet hat und auch im Schulwesen dann prägend geworden ist, selbst in Deutschland mit seiner hinkenden Trennung von Staat und Kirche, das hat sich in den USA so nicht entwickelt, sondern große Teile der Öffentlichkeit sind konfessionell religiös geprägt geblieben. Das sehen wir bis heute an der großen Bedeutung religiöser Fragen für die US-amerikanische Politik. Und dieses hat den Stellenwert der Philosophie lange Zeit begrenzt. Erst mit der Herausbildung wirklich moderner Universitäten im Laufe des 19. Jahrhunderts, ich würde sagen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wenn man die Gründungsdaten der großen Elite-Universitäten sich anguckt, wird man da die meisten finden. Erst damit gibt es dann in den USA einen Raum für Philosophie, und es ist, glaube ich, nicht uncharakteristisch, dass diese Philosophie sich hegemonial als pragmatistische Philosophie konstituierte, also als eine Philosophie, die nicht den Anspruch auf metaphysische Wahrheit erhob, sondern den Anspruch auf praktische Funktionalität. Das heißt, sie war damit grundsätzlich kompatibel mit einer Aufrechterhaltung dieser Konfessionalität der amerikanischen Öffentlichkeit. Russland will ich jetzt nicht drauf eingehen. Deutschland, kann man sagen, war ein Nichtland. Deutschland ist kein Staat mehr, hat Hegel formuliert, und zugleich Ort von Philosophie. Der schwache Ständestaat und der Absolutismus in Deutschland wurden der Ort, wo eine Beamtenschicht oder fast Beamtenklasse tatsächlich eine eigenständige politische Bedeutung annahm. Preußen ist da sicherlich ein zentraler Punkt, aber man muss sich auch klar machen, dass Preußen keineswegs einen geraden Weg des Fortschritts gegangen ist. Dem Fortschritt unter Friedrich II., der in der Tat allerdings unter Unkenntnis der deutschen Aufklärung, der französischen Aufklärung eine große Rolle in der preußischen Öffentlichkeit und in der preußischen Administration verschafft hat. Dann kommen sein Sohn und sein Enkel, die dann wiederum religiös reaktionär agieren und darin das Heil gegen die Gefahren der revolutionären Entwicklung suchen. Zwischendurch gibt es den preußischen Reformprozess, der auch hier die Berliner Universität geschaffen hat, als Reformuniversität, die auch dann in einem konfliktiven Prozess Hegel als den Philosophen an die Berliner Universität gebracht hat. Allerdings immer im Konflikt. Also beispielsweise Hegel wurde nicht in die Preußische Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Er hatte nicht die Möglichkeit, an deren Publikationen teilzunehmen, sodass er und seine Schule dann eigene Publikationsorgane gründen mussten, eben gestützt auf diese Gruppe von Staatsbürgern. Und dieser Prozess zwischen der Rezeption von Aufklärung, der Konstitution bürgerlicher Verhältnisse von oben her und immer wieder einsetzenden Prozessen der junkerhaften Reaktion, die dann ebenfalls von oben her gestützt wurde. Zentrale Frage war immer die Frage der Personalität der Gewalt, während bei Hegel ja bekanntlich der König derjenige ist, der innerhalb einer gut geölten politischen Maschinerie oder bürokratischen Maschinerie die Punkte auf das I setzt, also gewissermaßen noch die letzten Entscheidungen trifft, aber nachdem alles sozusagen kleingearbeitet ist, vertreten die reaktionären Könige und die Junker mehrheitlich den Gedanken, es ginge eben um personale Verhältnisse. Die Leibeigenen seien eben Personal unterworfen und die Könige seien als Personen Herrscher. Und das heißt, als Personen zu wirken und an nichts Sachliches und an keine sachlichen Verhältnisse gebunden. Die Universitäten werden in der Tat in diesem Prozess neu aufgestellt. Das gilt jetzt nicht nur für Preußen, sondern das gilt in sozusagen verschiedenen Modulationen für alle deutschen Universitäten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, sofern sie nicht einfach geschlossen werden, was ja auch einigen passiert ist, zum Beispiel in Helmstedt. Während bisher oder im 18. Jahrhundert oder beginnend im 17. Jahrhundert die Universitäten eben benutzt wurden, um das Administrationspersonal für die absolutistische Verwaltung zu schulen, wird spätestens ab 1815 die Universität in Deutschland, beginnend mit Preußen, zu einem Ort bürgerlichen Selbstbewusstseins und diese neue Beamtenschicht zum Repräsentanten eines sozusagen kompromissbereiten und durchaus noch subalternen, also keineswegs revolutionären, aber doch bürgerlichen Denkens, was dann auch das Staatswesen grundlegend zu verändern beginnt. In Deutschland hat vermutlich am deutlichsten die französische und die industrielle Revolution auch in der Philosophie stattgefunden. Ich habe hier nur die Namen genannt. Wenn ich da jetzt hineingehe, dann sind wir sozusagen für den Rest des Semesters beschäftigt. Kant, Herder und Schiller lassen sich hier besonders hervorheben. Und man kann sagen, dass das Verhältnis von Reform und Revolution, von Kontinuität und Bruch, eines der grundlegenden Hintergrundthemen des deutschen Idealismus gewesen ist. Der deutsche Idealismus, der rückblickend als solcher bezeichnet worden ist, das ist Bestandteil der von mir gekennzeichneten Nationalisierung, hat dann als zentrale Figur in den 1820er Jahren Hegel, der aber innerhalb der preußischen Politik eine parteiliche Position, nämlich die Partei der Modernisierer und Reformer, vertreten hat. Und das muss man immer mitlesen, wenn man seine Rechtsphilosophie und seine Äußerungen über den preußischen Staat liest. Die Hegelsche Schule, die er auf den Weg gebracht hat, bedeutend vielleicht hier zu nennen Eduard Ganz, der gleichzeitig auch die erste Rezeption des französischen Saint-Simonismus in Deutschland bewerkstelligt hat, also keineswegs sich nur damit zufrieden gab, wiederzukehren, was Hegel schon gesagt hatte, setzt darauf, den Reformprozess des preußischen Staates fortzusetzen, zu verteidigen und als das nicht funktioniert, ihn revolutionär zu erneuern. Also in den 40er Jahren ist die Hegel-Schule bei den gemäßigten Vertretern der sich vorbereitenden bürgerlichen Revolution. Schelling dagegen, der späte Schelling, der Münchner und dann Berliner Schelling, kritisiert genau dies an der Hegelschen Revolution, an der Hegelschen Philosophie, dass die Fortsetzung der revolutionären Bestrebungen der neuzeitlichen Philosophie und Politik gewissermaßen in gemäßigt untergebrochener Form sei und damit den Gedanken der Sachlichkeit in Verhältnisse projiziere, die nur als Personale zu begreifen seien. Wir sagen, Schelling ergreift Partei für die Partei der Junker und Friedrich Wilhelms IV., die sozusagen ausnahmslose Personalität der Verhältnisse und von Herrschaft dann tatsächlich vertreten und ist insofern dann auch mit Recht zusammenzubringen mit dem zweiten großen Theoretiker der preußischen Konterrevolution, nämlich Friedrich Julius Stahl, der zwar nicht wie der erste große Theoretiker von Halle den privaten Charakter sämtlicher Herrschaftsverhältnisse, weil sie personal sind, behauptet, sondern durchaus öffentliche Personalität denkt, aber die Verhältnisse eben als von der Person des Herrschers her konstituiert denkt und nicht sachlich vermittelt und damit auch natürlich unvermeidlich begrenzt. Der also, wenn die Hegelianer in der 48er Revolution dann die Konstitution fordern, diesen Gedanken, eine konstitutionelle Begrenzung der souveränen Macht, der Herrschaft, sowohl des Monarchen als auch der Junker. Der Junker gegenüber seinen Leibeigenen und der Herrscher gegenüber, der Monarch gegenüber allen, diese Begrenzung dann in der Tat ablehnt auf der Grundlage von diesem grundlegenden Argument, Herrschaft sei eben nun mal personal und vom Herrscher konstituiert und nicht andersrum. Während Hegel, Sie kennen alle seine Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft, die an dem Thema arbeitet, das geradezu andersrum rekonstruiert, dass eigentlich die sachliche Arbeit des Knechtes die Verhältnisse nicht nur konstituiert, sondern auch reproduziert und weitertreibt und gewissermaßen das herrschaftliche Moment des Herrn, das personale Moment des Herrn, ein verschwindendes Moment im historischen Prozess ist. So ganz so radikal hat der späte Hegel in der Rechtsphilosophie nicht argumentiert, aber dieser Gedanke zeigt auch die Richtung, in der seine Argumentation geht. Man sollte allerdings nicht vergessen, dass der deutsche Idealismus insgesamt eine Teilentwicklung in der deutschen Philosophie gewesen ist, so wie diese sozusagen bürokratische Reform als Form der Verbürgerlichung deutsche Staatswesen eben eine Teilentwicklung geblieben ist. Es gibt daneben Entwicklungslinien, die stärker dann in der Regel psychologisch, Herbart, traditionell logisch, man hat manchmal gesagt aristotelisch, Trendelenburg, oder individualistisch radikal, wie Schopenhauer argumentiert. Diese entwickeln sich durchaus parallel zum deutschen Idealismus und werden dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Anknüpfungspunkte interessant. Die Spaltungslinien, die sich in den 20er, 30er und 40er Jahren in der deutschen Philosophie herausbilden, sind deutlich unterscheidbar. In den 20er Jahren geht es wirklich um diese Frage Sachlichkeit oder Personalität von Herrschaft. In den 1830er Jahren, wo dann auch Feuerbach, die Junghegelianer, David Friedrich Strauss auftreten, geht es um die Frage des Verhältnisses von Religion, Philosophie und Wissenschaft. Gibt es hier eine verbindliche Autorität, die religiös begründet ist, oder muss jede Autorität sich letztlich weltlich rechtfertigen? Das ist sozusagen auch der Hintergrund von David Friedrich Strauss' Leben Jesu, warum die Leute sich damals so darüber aufgeregt haben, dass Jesus als eine historische Figur dargestellt wurde und nicht einfach nur als Sohn Gottes. Und in den 40er Jahren geht es dann schon komplett zugespitzt um die Konstitution. Ist die Forderung nach Konstitution die notwendige Form, die ein moderner Staat annehmen muss, oder ist das selber ein Schritt in die Zerstörung von Staatlichkeit, die ja nun mal auf personaler Macht beruhen würde, wie die Reaktionäre damals behaupten. In diesem Zusammenhang will ich jetzt nur ansprechen, ist auch die Hegelschule meines Erachtens neu zu lesen. Sie ist, und das gilt auch schon für Hegel selber, von vornherein eine Kampfformation innerhalb des umkämpften preußischen Staates, eigentlich mit eher schwächeren Kräften. Allerdings muss man sagen, hat sie gewissermaßen das Schwergewicht des historischen Prozesses, der Industrialisierung, der Herausbildung tatsächlich einer industriellen Bourgeoisie im Rheinland und einer kapitalistischen Entwicklung, auch der Junker in Preußen. Preußen wird in dieser Zeit zu einem führenden Agrarexportland, das gewissermaßen die englische industrielle Revolution mit Agrarexporten möglich macht. Und das erfolgt in Formen kapitalistischer Betriebsweise in Junkerhand. Sie kennen das vielleicht auch aus der deutschen Geschichte auch ein bisschen. Einige dieser Junker haben dann auch noch Bergwerke gehabt. Und wenn man schon mal Bergwerke hat, dann kann man auch noch Stahlwerke bauen. Und so gibt es sowohl im Ruhrgebiet als auch in Schlesien einen preußischen Weg zum Kapitalismus, wo Junker dann ihre agrarindustriell verdienten Vermögen dann in die Montanindustrie einbringen und damit sozusagen zu zentralen Trägern der Modernisierung der preußischen Verhältnisse werden. Und das ist im Grunde der Hintergrund, sonst könnte man gar nicht erklären, warum die Hegel-Schule nicht einfach sozusagen von der Bildfläche verschwunden ist. Sie hatte die realen gesellschaftlichen Entwicklung im Rücken und die gesamte sozusagen politische Macht der reaktionären Junkerkreise und ihrer Exponenten, wie der späte Schelling oder der Stahl oder die Gebrüder Gerlach, waren nicht in der Lage, dieses wirkliche Rad der historischen Entwicklung zurückzudrehen. Und das ist natürlich eine ganz spannende Frage und das ist auch zum Verständnis dessen, was im 19. Jahrhundert dann weiter geschehen ist, von zentraler Bedeutung. In der 48er Revolution, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, investiert sich der Teil der Hegel-Schule, der nicht aufgegeben hat. Es gibt auch einige Hegel-Schüler, die gewissermaßen zur Gegenseite übergelaufen sind und selber jetzt die Personalität als zentralen Gedanken vertreten und sich von der Hegel'schen These der Sachlichkeit und Prozessualität von Verhältnissen verabschieden, engagieren sich tief und energisch auf der Seite des gemäßigten Konstitutionalismus, also der konstitutionellen Monarchie. Aber in einer Situation, wo dieses offenbar nicht mehr in der Lage ist, die Gesamtheit der gesellschaftlichen Opposition hinter sich zu versammeln. Wo es also bereits zu einer Spaltung zwischen radikaldemokratischen und konstitutionell-monarchistischen Kräften gibt, kommt und damit die Revolution dann auch an eigener Zögerlichkeit scheitert. Also ich glaube nicht, dass man die 48er Revolution einfach nur als durch die geballte Macht des Militärapparats von Preußen und anderen gescheitert begreifen kann, sondern muss ihr inneres Scheitern mitdenken. Und da ist auch die Hegel-Schule beteiligt, indem sie eben auch nicht in der Lage ist, diese Einheit von radikaldemokratischen und konstitutionalistischen Kräften zu schmieden. Es gibt dann noch eine Spätgeschichte der Hegel-Schule, die verschwindet nicht, aber sie wird zu einer akademischen Angelegenheit. Die Hegel-Schule in den 50er, 60er, 70er, noch in den 80er Jahren existiert immer noch, aber sie existiert als ein philosophischer Betrieb, der mit abnehmender gesellschaftlicher Relevanz sich noch weiter schleppt. Und dann schließlich sehen Sie es ein, dass es keinen Zweck mehr hat. Demgegenüber entwickelt sich die Philosophenpolitik der jungen Hegelianer seit den 30er Jahren. David Friedrich Strauss und Ludwig Feuerbach sind hier hervorzuheben, die philosophisch in unterschiedlichen Genres den Übergang von einer religiös-konfessionell geprägten Philosophie zu einer radikal-säkularen Philosophie postulieren und ausarbeiten. Die hegelisch inspirierten Tschiaskowski und Moses Hess formulieren vor diesem Hintergrund eine Philosophie der Tat, wobei allerdings diese Tat im Wesentlichen daran besteht, auszusprechen, was ist. Und was ist, ist eben, dass der moderne Staat keiner religiösen Begründung bedarf. Diese Philosophie der Tat, wenn man das ausspricht, kann man ja auch sagen, das hat eine performative Bedeutung, wenn die Staatsdiener sagen, in dem, was wir tun, orientieren wir uns am Staat oder nicht sonst, dann hat das eine praktische Bedeutung. Im Zuge dieser, aber sozusagen, sie haben keine Vorstellung davon, was denn der Inhalt einer solchen politischen Tätigkeit, außer der Selbstbehauptung des Staates als Staat und damit als säkularer Tatbestand sein könnte. Max Stirner, ja, ein Pseudonym, hat diesen Inhalt dann im radikalen Individualismus gesucht, was dann für die anarchistische Tradition ein zentraler Bezugspunkt geworden ist. Arnold Ruge und die Gebrüder Bauer haben versucht, demgegenüber einen demokratischen Individualismus, also einen Individualismus, der sich nicht auf die Position des Einzigen und sein Eigentum, Stirner, zurückzieht, sondern in der Tat den Einzigen, Entschuldigung, nicht den Einzigen, sondern den Einzelnen als Bestandteil des demokratischen Gemeinwesens und als Beteiligten zu denken. Und auch Marx und Engels, die dann schon anfangen, sozialistische Positionen und kommunistische Positionen, das wechselt ein bisschen, zu vertreten, gehören erst einmal dieser Philosophenpolitik der Junghegelianer an, indem sie auch erst einmal denken, es reicht auszusprechen, was ist, und das ist bereits die politische Tat. Ich will jetzt noch ein bisschen was sagen, was die neuen Herausforderungen sind, denen sich Politik, Philosophie und Wissenschaften, insbesondere von Gesellschaft und Geschichte, damals stellen müssen. Die Krisen der kapitalistischen Produktionsweise, die in den 50er Jahren sozusagen, kann man sagen, ist die erste umfassende, in Anführungsstrichen weltweite Krise der kapitalistischen Produktionsweise, die sehr viel umfassenderen Krisen der staatlichen Handlungsfähigkeit. Wir können ja gegenwärtig gerade mal wieder besichtigen, dass es hier offenbar einen Zusammenhang gibt. Sie haben das Problem zu bewältigen, dass die philosophischen Tätigkeiten im Verhältnis zu den akademischen Berufen neu aufzustellen sind. Und Sie haben zu denken, was es bedeutet, dass gleichzeitig tatsächlich die Grundlagen für Wissenschaften vom Leben entstehen, Darwin oder auch die Entdeckung der Zelle, und die Voraussetzungen für Wissenschaften von Geschichte und Gesellschaft neu zu schaffen sind, nachdem die klassische politische Ökonomie in der Gestalt, die sie bei Ricardo als sozusagen entwickelste Gestalt angenommen hatte, zu einem Ende gekommen ist. Ich glaube, das war es jetzt. Schauen wir mal. Ja. So, jetzt haben wir tatsächlich noch irgendwie ein paar Minuten für Fragen. Ja, bitte. Und als ein ganz bedeutendes, nämlich bekanntes Regel in der Ja, in der Tat, aber da will ich jetzt nur ganz kurz so drauf eingehen. Erstens, darin wird nochmal deutlich, dass dieses Konstrukt des deutschen Idealismus ein rückblickendes solches ist, wo der gewissermaßen die tiefen Widersprüche, die zwischen Hegel, Fichte und Schelling bestanden haben, versucht werden, in so etwas wie einem post-Kantschen Einheitsbrei zu ersäufen. Und das, denke ich, wird ihnen nicht gerecht. Und in der Tat, Fichte repräsentiert eine bestimmte Form postkantischer Philosophie, die nun aber keineswegs unpolitisch ist, sondern nationalistisch und protektionistisch artikuliert, sowohl in seinen Vorlesungen als auch in seinem Buch über den geschlossenen Handelsstaat hat er das sehr deutlich gemacht. Und Schelling muss man in der Tat, den frühen und den späten Schelling, mit seinen Vorlesungen über den Freiheitsbegriff unterscheiden, der dann auch den expliziten Einsatz, den ich hier heute skizziert habe, tatsächlich macht. Also von da aus wäre meine Antwort, man muss dieses Konstrukt des deutschen Idealismus sehr viel kritischer betrachten, als es üblich ist. Bitte.
Wir haben darüber gehört, dass Frankismus das deutsche Einsatz.
Ja.
Was verbindet man mit dem Stimmen, indem man den Frankismus überlegt? Kann man auch jetzt mit dem
Also in der Tat, den Begriff des Fordismus halte ich durchaus für sinnvoll, um, sagen wir mal, die Grundkonstellation dieser Periode von 1870 bis 89-90 zu kennzeichnen. Man könnte insofern für die Zeit von 48 bis 70 von präfordistischen Gedanken und Konzepten reden, das wäre durchaus möglich. Ich würde allerdings die Frage der Entfremdung und von Marx und auch die Frage Heideggers mit dem Mann davon nochmal trennen. Heidegger in der Tat bezieht sich auf den Fordismus kritisch, weil er im Fordismus den Einbruch der Massen in die Politik und in die Lebensweise sozusagen perhorisiert. Also die elitäre Furcht vor den Massen wird von ihm philosophisch artikuliert. Insofern ist der Fordismusbezug klar. Ich finde auch immer noch lesenswert das Buch von Thomas Heinrichs über Martin Heidegger, wo er als Philosoph des Fordismus dechiffriert wird. Und dieser Fordismus ist eben eine bestimmte Konstellation der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise in einer Konstellation von Gesellschaften mit einer bestimmten Artikulation mit anderen Herrschaftsverhältnissen. Und als solcher ist natürlich zu fragen, wie sind denn die früheren Großepochen der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise, die ja nicht 1870 beginnt, zu begreifen. Das kann ich jetzt hier nur als Frage in den Raum stellen, weil wenn ich anfange, das zu beantworten, dann mache ich nochmal eine zweite Vorlesung über die Geschichtsphilosophie der Neuzeit. Noch Fragen? Gut, dann danke ich für die Fragen und schließe für heute.